Senua braucht eine Therapie.
Denn sie schlägt zu, so wie noch nie.
Tiere sind im Brunnen drin.
Ich sehe darin keinen Sinn.
Aber die Zeitkapsel.
Aber die Droge.
Und der Hund und der Dackel und dann der kommt der Strauß.
Och, Easy will nicht, dass ich sing. Er will, dass du mich zum Schweigen bringst. Er fragt, wie teuer ist denn das? Ich sag, das ist ein teurer Spaß.
Hallo und herzlich willkommen bei In die Fresse, dem Podcast, in dem ihr uns aufhalten könnt zu singen.
Dazu kommen wir später.
Mein Name ist Dennis Kogel, bei mir ist wie immer Markus Richter.
Hallo.
Hallo. Und wir teilen kluge Gedanken zu schönen Spielen, zumindest hoffen wir das ja. In jeder Folge, die es alle zwei Wochen gibt. Auch dank eurer Unterstützung, weil dieser Podcast wird unterstützt von euch auf Steady und über Direktüberweisung oder ich weiß nicht, ihr könnt auch einen Obstkorb vor die Tür stellen, wenn ihr rausfindet.
Ehrlich, fände ich komisch. Wenn du in Berlin nach Hause kommst und da steht ein Obstkorb vor deiner Tür.
Ich freue mich.
Okay.
Oh, hey, guck mal, hier sind mal ein paar Erdbeeren von diesem Erdbeerhaus.
Und der Äpfel, Schneewittchen.
Ach so. Nee, glaube ich nicht dran. Weißt du, das nur, wenn wir.
Also, Bargeld auf mein Konto.
Ja.
Obstkörbe zu Dennis.
Okay, genau. Ich freue mich über Obstkörbe. Markus über Bargeld. So ist diese Aufteilung. Was machen wir heute? Wir reden heute über ein Hype-Spiel.
Über das schwierige zweite Album.
Ja.
Senua ist wieder da. Mhm. 2017 war zum ersten Mal da, jetzt zum zweiten Mal da und ich musste es testen und ich habe Redebedarf.
Okay, cool. Ich habe das erste nicht gespielt, ich habe es ein bisschen reingespielt, ich bin total gespannt, weil ich glaube, ja, möchte auch reden. Und wir reden über ein anderes Hype-Spiel, andere Ecke, Animal Well. Das war in den letzten Wochen so voll das Thema, so in Blogs und Podcasts.
Ich hab nichts davon mitbekommen.
Es war irgendwie, bei mir war es so, irgendwie alle reden nur über Animal Well.
Fuck.
Das ist super, super weird.
Was ist los mit meiner Bubble?
Ja, total crazy. What? Okay. Und darüber reden wir auch nochmal. Und am Ende gibt es nochmal so ein bisschen Steady-Update, Kommentare kommentieren. Vielleicht Steady-Update schon mal hier so vorangestellt. Wir haben es in der letzten Folge am Ende erwähnt. Ich erwähne es diese Folge mal am Anfang. Wir haben gerade ein neues Ziel.
Ja.
Und wir wollen quasi so einmal im Quartal eine Bonusfolge aufnehmen, wo wir zum Beispiel mit Nina endlos lange über Baldur's Gate sprechen wollen oder irgendwas anderes machen wollen. Vielleicht sprechen wir viermal endlos lange mit Nina über Baldur's Gate.
Also das ist jetzt wirklich so ein 50-50-Pitch, ne? Ja. Weil entweder laufen die Leute jetzt los, räumen ihre Bankkonten aus und bewerfen uns mit ihrem letzten Ersparten oder nee. Oder ist es so, Leute,
bitte
also
nicht.
Wenn ihr zum Beispiel jedes Mal im Quartal einen längeren Podcast zu einem Thema mit einem Gast aufnehmen würdet, das wäre gut.
Ja.
Aber viermal Baldur's Gate, seid ihr irre?
Okay, es wird wahrscheinlich nicht viermal Baldur's Gate, es sei denn, oder vielleicht. Oder könnte es nicht doch? Nein, okay, also genau, wir wollen einfach Bonusfolgen aufnehmen, wo wir einfach noch ein bisschen mehr über Gedöns machen und Leute einladen und vielleicht länger über ein Thema reden.
Ja.
Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Und wahrscheinlich machen wir das mit Baldur's Gate so oder so. Dann könnt ihr vielleicht sehen, die
Idee,
wie euch das gefällt.
Bei dem Newsletter-Ziel war es ja auch so. Wir haben gesagt, hier ist das Ziel und hast du gesagt, hier ist der Newsletter, so könnte er aussehen. Und das machen wir eben einmal mit Baldur's Gate. Das ist also schon verabredet, im Sinne von, das ist schon verabredet, wir machen das.
Mhm.
Ist noch nicht ganz klar, wann, weil Baldur's Gate spielen braucht ja auch Zeit. Und ja.
Genau. Aber das wäre es mit den Hausmeistereien zum Anfang. Ich würde sagen, lass uns über Hellblade 2 sprechen.
Senua, the outcast who became a warrior, who faced her demons and challenged the gods for her lover's soul, has accepted the voices, the furies, as part of herself.
Es ist so feucht.
Ja, ja. Also, ich fand, ich fand schon, oder nee, andersrum. Ich glaube, Senua, das Phänomen Senua, ne? Also 2007 gab es das erste Spiel, jetzt das zweite rausgekommen, kann man auf vielleicht drei verschiedene Arten und Weisen beschreiben. Das eine ist, die Senua-Spiele sind Third-Person-Action-Spiele in der keltisch-nordischen Welt / Mythologie spielen, die sehr, sehr, sehr blutig sind und eine sehr, sehr wuchtige Vorstellung davon vermitteln, wie Schwertkampf sich wirklich angefühlt haben wird und dass nichts Schönes ist. Mhm. Also wirklich sozusagen eine tödliche Sache. Das andere ist, die Senua-Spiele sind so eine Mischung aus, also ganz seltsame, aber ganz gut funktionierende Mischung aus Walking Experience, aber dann doch sehr viele Action- und Rätseleinlagen, die seltsam psychedelisch sind. Mhm. Und das führt zu der dritten Vorstellung, die Senua-Spiele sind Spiele, die sich mit der spannenden Frage beschäftigen, wie wäre es, wenn ein Charakter eine Psychose hat.
Ja, weil das ist auch nämlich das, wie ich die Senua, also Hellblade 1 und jetzt Hellblade 2 wahrgenommen habe, nämlich das Mental Health Spiel. Es ist das Spiel über quasi, da haben sich EntwicklerInnen zusammengesetzt und gesagt, okay, lass uns mal ein Spiel machen über einen Charakter mit einer psychischen Krankheit. Wie können wir das irgendwie erlebbar machen, wie das sich so anfühlt, so eine Krankheit zu haben? Wie ist das so? Und damit haben sie super viel Aufmerksamkeit erregt beim ersten Teil.
Ja, und ich finde, das war schon damals zu viel versprochen.
Echt? Wirklich?
Ja, weil, also, es wird sozusagen sehr diffizile und natürlich ist es auch ein Thema, bei dem man sich fantastisch in die Nesseln setzen kann. Mhm. Aber wenn man das so sagt, wie du es sagst, und wenn man das als Uneingeweihter hört, und so wie du es sagst, das sagst du nicht von ungefähr, sondern so haben die sich damals auch verkauft. Mhm. Das war ja, also dieses Spiel wurde gemacht unter Konsultation mit von Betroffenen. Also die erzählen, wie ist es denn, unter einer Psychose Halluzinationen zu erleben oder Stimmen zu hören. Also die haben das wirklich sozusagen aufgearbeitet. Aber das Spiel, und ich finde, das ist so der Eindruck, der damals, finde ich, ein bisschen zu viel geblieben ist, das ist ein Spiel über Psychose. Und das ist es eben, also quasi im Sinne von eines Lehrspiels. Ne? Mhm. Und das ist es aber nicht, finde ich, sondern ich finde, es ist ein sehr eindrucksvolles Was-wäre-wenn-Spiel. Also im Sinne von, das ist ein ganz brutales Mörder-Hack-and-Slay-Action-Spiel in einer historisch korrekt angehauchten Welt, wo aber sehr, so sehr dunkle Magie-Gott-Sachen passieren und wo sich dann die spannende Frage stellt, diese Dinge, diese übernatürlichen Dinge, die da gesehen werden, was würde das denn für einen Charakter bedeuten, wenn der gar nicht wüsste und selbst daran zweifelt, sind die echt, also im Sinne von, gibt's die Götter echt, oder ist das alles nur in meinem Kopf? Mhm. Ich finde, das ist eine total spannende Erzählung, die man machen kann. Und die ist dann natürlich in der zweiten Ebene, hat die auch damit zu tun. Und gerade im ersten Spiel hat es auch damit zu tun, dass Senua, der Hauptcharakter, der eine Psychose hat, verstoßen wird. Also das ist anscheinend auch historisch recherchiert gewesen. Wie sind die damals mit Menschen umgegangen, die so eine Krankheit hatten? Aber das ist, vielleicht ist das sozusagen auch so eine Haarspalterei oder eine Gratwanderung, wo nur ich den Grat sehe. Aber ich finde, es ist halt ein Unterschied zu sagen, das ist ein Spiel über eine Psychose oder zu sagen, das ist eine Inszenierung, die sich mit dem Gedanken beschäftigt, wie kann man denn sowas mal darstellen und in einem sehr fiktiven Sinne erfahrbar machen.
Ja, und da finde ich es wirklich beeindruckend, wie sie das versuchen. Also, weil ich kann vielleicht so ein bisschen so die erste Szene beschreiben, wie das Spiel losgeht. Ich habe ein bisschen reingespielt. Du hast mehr gespielt als ich auf jeden Fall. Und das ist so, es fängt an, Senua, diese keltische, sie gehört dem Stamm der Pikten an, habe ich gelesen, aber ich kenne mich nicht aus mit den Pikten. Sie ist auf einem Schiff, auf einem Nordmännerschiff, einen von Sklavenhändlern, Sklaventreibern oder so, die sie nach Island fahren, ein sehr schönes Urlaubsziel, Und
das sieht man im Spiel überhaupt nicht.
Was? Voll. Also, naja, okay, sie.
Naja.
Das sind sehr isländische Felsen. Okay, sie landen, also dann macht das aber Schiff eine.
Blutbeschmierte isländische Felsen.
Die, das ist halt wegen dem Rost und dem Vulkan, das ist in den Eisenablagen. Ja. Egal, so. Die landen, also machen, Schiff macht Bruchlandung, alles geht schief, einige Leute sterben, einige überleben. Senua überlebt, schafft es irgendwie auf den Strand, muss irgendwie um ihr Leben kämpfen und am Strand wandert da erstmal total verwirrt und shell-shocked so durch diesen Strand und versucht irgendwie eine Waffe zu finden, um sich gegen diese Sklaventreiber zu wehren. Und die ganze Zeit, also hört man diese Stimmen in ihrem Kopf. Und das hat man vielleicht jetzt auch vorhin im Tonbeispiel aus dem Spiel gehört, die dann wirklich so abgemischt in der Tonabmischung von ganz so unterschiedlichen Seiten. Also mal irgendwie
links. Binauraler Sound.
Ja, und das ist so krass. Also ich habe es nicht mit Kopfhörern gespielt. Ich hab's,
you should.
Ja, ich habe es einfach, aber schon alleine auf irgendwie einer guten Soundbar so. Mhm. Ich habe es ein bisschen auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass. Und ich fand so krass, dass dann wirklich von das Gefühl von oben, von links, von hinten, von überall kommen diese Stimmen und dann reden die mal schnell, mal langsam und man trifft später Leute, dann reden sie mit dir und während sie mit dir reden, reden auch noch diese Stimmen dazwischen. Ja. Und das ist diese Kakophonie aus Stimmen. Das ist schon krass. Das ist wirklich eindrücklich. Und also eines dieser seltenen Spiele, wo man irgendwie so, wo Sounddesign so, weiß ich nicht, sehr, sehr stolz irgendwie mitten auf die Bühne tritt und sagt, hallo,
Wir
haben da was gemacht. Genau. Das ist schon cool.
Und das andere, was ebenso eindrucksvoll ist, ist die Grafik. Das muss man einfach sagen. Mhm. Also ich habe es auch fürs Radio rezensiert und ich habe diesen fast schon banal klingenden Satz gesagt, ich sage das jetzt ohne Übertreibung, das ist filmreif, aber das ist es halt.
Ja.
Also sieht das aus wie ein fucking Film. Also wenn man das. Und ich meine jetzt wirklich sozusagen nicht, wenn man das nochmal irgendwie anders, sondern wenn man das exakt so auf der Leinwand zeigen würde, man würde sicherlich erkennen, dass es sozusagen eine computergenerierte Grafik ist, wenn man sich auskennt. Aber das, also die Details, das Lichtspiel und das ist sicherlich, also das Unreal Engine 5, sagen alle Tests sozusagen und das zeigt, was diese Engine kann. Und das ist sicherlich auch sozusagen eine technische Leistung, aber das ist auch eine Frage der Inszenierung. Ja, also wo setzt du wie die Wasserspiegelung und den Rauch und die Wolken und die Felsen und überhaupt alles ein? Und es sieht einfach fantastisch aus und das auch die Gesichter sozusagen sind lebensecht. Also ich hatte tatsächlich bei dem Spiel, also gerade bei Senua sozusagen, ist das Melina Jürgens übrigens, ein Video-Editor, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber die war original Video-Editor von Ninja Theory. Den ist beim ersten Teil die Schauspielerin abgesprungen, Melina Jürgens so, okay, dann mache ich das. Ich weiß nicht, ob das die Geschichte ist, aber sozusagen sie macht es sehr eindrucksvoll.
So gut. Und also das Facial Acting, so wie sie das macht und wie das vom Spiel, also wie sie das macht als Schauspielerin und wie das Spiel das einfängt technisch.
Ja, das ist sozusagen, es ist halt filmreif.
Ja.
Kann man, das ist ein total abgedroschenes Wort, aber that's what it is.
Ja. Ja, also es ist wirklich so, wenn man das spielt, man hat irgendwie das Gefühl, also so technisch ist das wirklich so ein krasser Schritt nach vorne in Sachen fotorealistisches
Spiel. Dieses 2024, das ist möglich.
Ja, das ist wirklich cool.
Ja.
So.
So, und das möchte ich dann halt sagen mit diesem Spiel zusammen. Und da wird es für mich, du hast den ersten Teil.
Ich habe so ein bisschen angespielt. Also ich habe den ersten Teil so ein bisschen angespielt. Ja. Und weil ich eben diese Mental Health, Psychose-Geschichte spannend fand. Mhm. Und ich war dann relativ schnell genervt vom Spiel, muss ich zugeben.
Weil
ich nervig fand, dass es dann so ein komisches Puzzlespiel war, zu teilen. Mhm. Also, weil die Spielmechanik ist ja zum Teil so, du kommst in so ein Gebiet, da läufst du so rum und dann ist da irgendwie ein Tor, das versperrt ist. Mhm. Und dann musst du quasi den Schlüssel für das Tor finden. Und der Schlüssel für das Tor sind Symbole meistens, die du in der Landschaft versteckt finden möchtest. Also Runen.
Genau.
Aber
die sind nicht versteckte Runen, sondern du musst dich irgendwo hinstellen, aus der richtigen Perspektive auf Dinge gucken und dann wird irgendwie die Stange, auf der das Netz aufgespannt ist, zu der Rune, die
du
gerade suchen sollst. Und das ist auch der Effekt, also es gibt sozusagen einen, weiß ich nicht, ob das mit Psychosen zu tun hat, also ein Begleiteffekt ist, dass du dazu tendierst, in der Welt überall Muster zu sehen, die da vielleicht gar nicht sind. Also das soll das symbolisieren.
Ja. Ja, und ich finde die Idee, ich fand die Idee lustig davon und war dann so, oh, jetzt muss ich irgendwie hier rumlaufen und mich hier hinstellen, dann gucke ich da hin. Und dann fand ich das, dann fand ich das Spiel irgendwie komisch. Also dann fand ich, irgendwie hat mich das Spiel als Spiel nicht gepackt. Und ich muss zugeben, das war hier ganz genauso.
Ja, okay.
Also, weil, ja, es ist dann auch ähnlich so von wegen, naja, da ist dann irgendwann ein Tor, das ist versperrt und du suchst dann nach Symbolen und, und dann war ich wieder so, ach so, ja, stimmt. Ich mochte das ja gar nicht damals und was finde ich so ein bisschen schade. Aber wie ging es dir damit?
Naja, also ich kann jetzt ganz schlecht über das Spiel 2 reden, ohne über das Spiel 1 zu reden.
Ja.
Und deswegen muss ich jetzt erstmal über Spiel 1 reden,
wie
ich
Mach
das
mal.
Fand. Das fand ich fantastisch. Das ist nicht sozusagen irgendwie das beste Spiel aller Zeiten, was jemals gemacht wurde. Aber ich fand das gut in dem, was es versucht hat. Und ich fand die Kämpfe sehr schwer, aber irgendwie okay. Ich glaube, ich habe es dann letztendlich auf leicht gespielt, weil ich echt nicht gut genug
Stimmt.
bin.
Stimmt, ich erinnere mich an die Kämpfe. Die Kämpfe haben sich heftig angefühlt. Ne? Genau. Also man hat wirklich so das Gewicht der Schläge und der Schwerter gespürt und die waren auch schwer. Ich fand die auch schwer. Das war so Dark Souls-y so ein bisschen.
Ja, genau. Also es geht auch da extrem viel um Mustererkennung, also die Muster der Feinde und so weiter und so fort. Und es hat für mich aber sozusagen gestimmt. Also ich habe, wenn ich da gestorben bin, war das okay in dem Sinne von ich habe hier was falsch gemacht. Und ich fand das mit den Stimmen dann auch interessant, weil die Stimmen so unzuverlässig waren. Also die waren nicht immer da und die waren oft böse, aber auch nicht immer. Und das war so ein Rätselraten, was ist denn das jetzt eigentlich? Ne? Und also sind das jetzt die Stimmen in ihrem Kopf oder sind das doch übernatürliche? Und dann gab es ja noch diesen Schatten, der sich dann, das ist sozusagen das wird in Teil 2 wird das gleich in dem Anfangs, also es gibt in Teil 2 ein Anfangsvideo, wo der Teil 1 so erzählt wird, also nochmal von vorne. Teil 2 schließt nahtlos an Teil 1 an. Das ist aber nicht schlimm, wenn man Teil 1 nicht gespielt hat, weil es gibt ein, was bisher geschah, so. Und es gibt diesen riesigen, bösen, dunklen Schatten, ihr Vater. Und das hat man damals aber noch nicht gewusst. Und diese Rätselszenen, die waren jetzt nicht mein Lieblingsding. Aber die haben, finde ich, sehr gut reingepasst in dem Sinn, dass man das wirklich suchen musste und dass es aber trotzdem immer irgendwie ging. Und dann war ich sehr beeindruckt von dem Ende. Oder ich weiß nicht, ob es das Ende ist, aber es gab diesen einen Kampf und ich glaube, das war der Endkampf, den man, während man das ganze Spiel, geht es immer darum zu gewinnen und den Endkampf, den beendest du nur, wenn du aufhörst zu kämpfen.
Ah.
So, und das ist nicht irgendwie jetzt das Allercleverste, aber es war halt so, das war
sehr. Ach doch, ich finde das schon schön.
Nein, aber es ist jetzt, es ist schön, aber es ist nicht mega überraschend.
Ja.
So. Also gerade wenn man das Spiel auch gespielt. Und das war auch alles sehr stimmig, ne, dass er ihren Liebsten sucht und so. Und es war auch so schaurig. Und ich hatte das Gefühl, es war blutig und grausam, aber dosiert. Irgendwie, also richtig dosiert. Also es gab auch die ganz schlimmen Szenen und so. Genau, das fand ich ganz gut. Das hatte ich in guter Erinnerung. Ich fand das eine Experience sozusagen. Ne? Also keine 110% beste Spiel aller Zeiten, aber das war für das, was es wollte und machte, war es gut. Und beim zweiten Teil bin ich mir so mega unschlüssig und also mein momentanes Fazit ist, ich finde ihn ein bisschen banal.
Aha.
Ne? Also der ist fantastisch gut produziert. Die haben den Flow total gestreamlined. Alles ist sinnvoll. Zum Beispiel, was bei Teil 1 total fantastisch war, ist, immer wenn man gestorben ist, ist bei Senua sozusagen sind so schwarze Adern gewachsen. Mhm. Es gab am Anfang das Gerücht, es gibt eine Zahl, die noch keiner kennt an Toten und wenn du die erreichst, dann ist das Spiel vorbei und du musst von vorne anfangen.
Dann wird der Spielstand gelöscht.
Dann wird der Spielstand gelöscht, genau so. Das ist nie passiert. Ja, und das war sozusagen, das war ein geschickt gestreutes Gerücht, um das spannender zu machen. Und zum Beispiel hier ist es so, du kannst nicht sterben im Kampf. Solange du einen Button bashst, also du kannst sterben, wenn du, also es gibt immer den Moment, dann hast du so viel Schaden genommen, dass du so am Boden liegst und der Gegner holt zum entscheidenden Schlag aus. Und dann aber den Button bashst, dann kommt sie wieder hoch. Und in der Standardeinstellung ist es ein dynamischer Schwierigkeitsgrad. Das heißt, das Spiel fordert dich heraus. Wenn du es nicht schaffst, wird es ein bisschen einfacher in den Kämpfen. Die Routinen werden bewegbarer. Diese Suchrätsel gibt es auch. Die sind aber sehr, sehr einfach, weil die Dinge, die du suchst, farbig in der Landschaft markiert sind und die Stimmen und es gibt so visuelle Effekte, die dir sehr helfen, wenn du von dem in der Nähe bist, das ist gestreamlined. Auch diese Experience mit den Stimmen ist gestreamlined, weil die sind sozusagen jetzt ganz klar Teil von Senua. Mhm. Und das ist natürlich sozusagen für den Charakter schön, ne? Also dass es sozusagen jetzt als Teil akzeptiert wird und dann da ist. Ich finde es als Spieler ein bisschen nervig, gerade weil die auch die ersten zwei Stunden ohne Unterlass reden. Und, und da kann man sich hinstellen und sagen, das ist halt Part der Psychosen-Experience. Aber ich fand es nicht gelungen. Ich fand es sehr viel spannender und ergreifender in dem ersten Teil, wo die so unzuverlässig waren. Ne? Also wo du nicht, manchmal waren die, dachtest du, die müssen jetzt was sagen, aber dann waren die auf einmal nicht da.
Ja, so. Ich fand, was interessant war, wo du jetzt so dieses Streamline ansprichst, das Gefühl hatte ich bei den Kämpfen zum Beispiel sehr. Mhm. Die Kämpfe sind jetzt weitaus weniger Dark Soulsig, sondern es gibt so Momente, wo du von mehreren Gegnern meist angegriffen wirst, aber von einem Gegner nach dem anderen. Genau. Also du kommst in so eine Arena und dann siehst du, ah nein, Senua wird angegriffen von irgendeinem Kannibalen-Freak. Der läuft auf sie zu, oh shit, und dann kämpft man so ein bisschen mit dem und dann sieht man, wie sie, also man haut auf ihn ein und irgendwann hat man ihn fertig gehauen und dann
kommt der nächste.
Dann kommt erstmal so eine wunderschöne Animation, wie Senua ihm das Breitschwert in den Nacken langsam reinsticht und ihn abmurkst. Und dann kommt der nächste, genau, und dann kommt der nächste und so, wow, und dann kämpft man gegen den und dann kommt der nächste und so. Also man kämpft immer so one-on-one. Und ich hatte auch dieses dumpfe Gefühl, Moment mal, ich glaube, ich kann hier gar nicht sterben, sondern also es gibt keine Lebenspunkte wirklich. Mhm. Ich sterbe hier nicht. Ich mache so vor mich hin und ja, ich muss dann irgendwie eine Weile lang die richtigen Knöpfe drücken so und mal einen Schlag blocken und ihn ein paar Mal hauen und so. Aber irgendwie fand ich das so ein bisschen, also so, ja, es ist halt da, um da zu sein, aber es ist jetzt kein interessantes Kampfspiel, fand ich. So.
Genau, so und. Und ich glaube, das will es auch gar nicht sein.
Nee, genau. Mhm.
Was mich bei dem Kämpfen gestört hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, es gab einen Disconnect zwischen dem, was man macht und dem, was dargestellt wird.
Aha.
Also ich hatte sehr häufig das Gefühl, vom Timing her, der Gegner holt gerade total mega aus.
Mhm.
Ich verletze ihn und hole zu einem schweren Schlag aus und er ist auf einmal wieder da.
Ja.
So. Und das heißt, das Spiel kommuniziert mir da sehr deutlich, es geht darum, eine bestimmte Abfolge von Schlägen zu lernen, aber für mich nicht, es geht eine Abfolge in diesem Tanz des Todes zu lernen, der dann auch, sondern es geht darum, eine bestimmte Sequenz in bestimmten Frame-Fenstern der Gegnerbewegung zu drücken. Also ich lerne, den Button zu drücken, nicht das Schwert zu kämpfen. Ich weiß nicht, ob ich verstehe.
Ja, doch.
So genau.
Das ist wie so ein Quick-Time-Event, so ein bisschen.
Ja, genau, aber mit dem Unterschied sozusagen, dass es so einen Disconnect vom Timing her gibt. Ne? Also du drückst das an einem Moment und dann macht sie die richtige Bewegung, aber es hat nicht so richtig was, also es hat nicht so ein direktes. Ne? Also ich sage ja immer wieder Dead Cells, weil diese Verbindung zwischen dem, dass du den Knopf drückst und der Impact so. Und das ist umso frustrierender, weil der Schwertkampf sozusagen so richtig schön blutig realistisch dargestellt wird. Also jeder Schlag, den du einsteckst oder austeilst, ist fürchterlich. Mhm. Das ist also jeder Einzelne. So von dem, wie das dann inszeniert wird. Aber das passt dann halt nicht mit der Steuerung zusammen. Und insgesamt hatte ich das Gefühl von, das ist eher tatsächlich eine Walking Experience mit so Action- oder Rätseleinlagen, die aber eher fürs Pacing da sind als wirklich für die Herausforderung. Was ich nicht schlimm fand, was ich komisch fand, war dann, dass ich das Gefühl hatte, es ist von allem einfach mehr. Ne? Also gerade die ersten zwei Stunden, die Stimmen ohne Unterlass, alles ist voller Blut, aber halt nicht sozusagen alles ist grausam, sondern sozusagen also fast comichaft viel. Das ist dann schon auch, also ich fand es, also ja, wenn man das wirklich erleben müsste, wäre das total fürchterlich. Aber da war es halt, das hat sozusagen diese Grenze von unbegreiflicher Gewalt und Grausamkeit überschritten zu, das ist aber jetzt wirklich sehr viel. Das ist aber wirklich sehr viel. So und irgendwie bin ich bis zum Schluss nicht das Gefühl losgeworden, das ist mehr vom selben und das, was das Spiel eigentlich wollte, ist mit dem ersten Teil erzählt.
Ja, ich habe mich auch gefragt, okay, warum gibt es also warum gibt es das? Weil, ne, weil ich hatte das Gefühl, auch so das Gefühl, so von allem, was ich von Teil 1 gelernt habe, das ist eine sehr persönliche Story über diesen Charakter und quasi ihren Struggle mit ihren inneren Dämonen und ihrer inneren und äußeren Dämonen, so, wo man dann irgendwie nicht sicher ist, ist das echt, ist das nicht echt, und am Ende hat man irgendwie eine Antwort, die man sich selber geben kann oder auch nicht, und ja, das ist halt die Geschichte dieses Charakters, und hier ist es so, und übrigens geht es weiter, sie ist jetzt in Island und jagt irgendwelche Leute, und dann hätte ich aber gedacht, okay, das wäre jetzt vielleicht, wenn sie jetzt sagen, okay, und jetzt, das zweite Spiel ist so eine Art Open-World-Adventure, wo sie Psychose-Superkräfte hat, mit denen sie eine große isländische Open-World erkundet und irgendwie Dinge einsammelt, und wir haben mehr Kampf und, ne, also, dann hätte ich gesagt, okay, ihr habt irgendwie ein famoses Open-World-Abenteuer gebaut, aber ja, dann war ich verwirrt, so, okay, das ist jetzt wieder so ein Walking-Dings, wo ihr das Wenige, was irgendwie so an Herausforderung und Spiel im ersten Teil war, noch weniger, also noch mehr also.
Naja, ich glaube schon, du kannst es auf schwer stellen und dann hättest du sozusagen deinen Spaß im Sinne von einer echten Herausforderung. Ich fand's halt wirklich, es gibt mir halt nicht. Also ich glaube, wenn man den ersten Teil nicht gespielt hat, dann kann der zweite irgendwie gefälliger sein, weil irgendwie gestreamliner ist. Ich glaube aber, der erste ist besser von diesem Effekt her und dieser Welt und dieser Startung, diesen Stimmen und sozusagen, dass du da eigentlich noch nicht so genau weißt, worum es geht.
Es gab eine Stelle, die ich total, total cool fand. Mhm. Und zwar, also kleiner Spoiler, es passiert relativ am Anfang. Man kommt irgendwann mit anderen Charakteren, trifft man irgendwann plötzlich eine Riesin, die angreift. Also, ne, wirklich eine riesige, riesige Frau, die so ein bisschen so Attack on Titan mäßig aussieht. Und ich war so, das ist Senua spinnt mal wieder. Und dann reagieren aber die Leute, mit denen sie unterwegs sind, und diese Riesin greift uns an und schmeißen eigentlich Speere auf sie. Und ich war so, hä? Okay, was? Und das fand ich dann schon mal cool, weil das dann nochmal dieses Dings macht, was, glaube ich, auch der erste Teil macht, dass man sich fragt, okay, was ist jetzt daran echt? Sind die jetzt echt? Sind die jetzt auch ausgedacht? Also das fand ich schon nochmal einen coolen,
ich hatte, coole Sache. Ich hatte noch so ein kleines Pet-Peeve, und zwar im Kampf kannst du ja nicht sterben. Mhm. Und es gibt aber in den Weltsituationen, wo du quasi Rätsel falsch lösen kannst und dann stirbst. Und das fand ich leider irgendwie sozusagen nicht konsequent durchdacht. Weil ich fand, also eine so ist ja, du bist in so einem See und da kommen so Schattenarme raus, und wenn du nicht dafür sorgst, also es gibt, das Rätsel heißt, du musst dafür sorgen, dass überall so ein bisschen Licht ist. Wenn du dafür nicht sorgst, dann fressen die dich. Und dann wird der Bildschirm dunkel und dann bist du an der Stelle wieder zurück.
Ja.
Und das kannst du natürlich auch hininterpretieren, aber ich hätte es viel eindrücklicher, passender gefunden, wenn es diesen Moment gibt, dass sie einfach wieder rausläuft. Dass sie einfach rausläuft. Dass nicht das Spiel sagt, okay, try again, sondern das Spiel sagt auch try again, aber in dem Weg, also ich fände das viel stimmiger, und ich weiß nicht, ob das dann wieder in dieses Ding spielen würde, es ist nicht Herausforderung genug, aber ich fände es viel stimmiger, wenn sie nicht sterben würde. Das und ich fand, also ja, es ist irgendwie eine geschlagene Figur, aber ich fand in dem, es war schon sehr viel irgendwie, dass sie leiden muss und nochmal geschlagen wird und so weiter. Das fand ich so ein bisschen Matsch irgendwie. Also gerade weil sie ja mit den Stimmen arrangiert hat und eigentlich so ein bisschen mehr Agency bekommen sollte, ist sie aber trotzdem nur noch am Rumleiden irgendwie. Ja. Und das, also ich bin, das ist, also wie gesagt, das ist technisch fantastisch, und diese Tricks, diese Mind-Tricks funktionieren, glaube ich, wenn man sie nicht kennt, auch. Aber so als jemand, der den ersten Teil gespielt hat und das wirklich gut fand,
Ja, ich bin total verwirrt, weil es irgendwie das nächste von Microsoft gepublishte Spiel ist, irgendwie das groß auch Game Pass bewerben soll und so weiter und so fort, wo irgendwie jedes Mal das Fazit ist, ja, okay, das ist so verwirrend. Das ist Hellblade, Starfield ist auch so, ja, okay. Halo, vor einiger Weile war auch so, ja, ja.
Was ich vor allem krass finde, ist Ninja Theory sind ja, also die haben ja eines meiner Lieblingsspiele gemacht, Heavenly Sword.
Ah, okay, das habe ich gar nicht gespielt.
Was war ein PlayStation-Exclusive, liegt vielleicht daran.
Ja.
Und das ist in der, also das ist so ganz grob auch dasselbe, so ein relativ lineares Schwertkampfspiel, aber ganz anderes Setting, viel länger, viel größer. Andrew Serkis spielt eine wichtige Rolle. Also fantastisches Ding.
Aha.
Das heißt, die können ja mehr.
Mhm.
Und mich würde wirklich interessieren, wollten die wirklich das oder wollte Microsoft das?
Ich bin mir nicht sicher, weil ich hätte, also das ist jetzt alles totale Mutmaßung, aber ich habe irgendwie auch gesehen, es wurde, nachdem das Spiel rausgekommen ist, gab sofort irgendwie die Angst, jetzt wird das Studio geschlossen. Jetzt wird das Studio genauso geschlossen, wie alle Studios geschlossen werden. Und es gab dann irgendwie auch schon so dann Nachrichten, nein, das wird nicht geschlossen, keine Sorge, wir sind alle zufrieden damit. Und sie haben schon zwei Projekte, an denen sie arbeiten. Eins davon, da geht es dann auch nochmal so um Mental Health. Und ich denke mir so, meine Güte, ihr wollt wirklich, das komische Psychosen als Videospielstudio sein. Ja. Okay, I guess, aber ja, ich weiß nicht, vielleicht, ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist ein Hellblade genug.
Ich sage ja.
Ja. Ja. Okay. Gut, dann lass uns kommen zu einem anderen Hype-Spiel, das nicht so klingt. Das ist der Trailer zu Animal Well und der ist wirklich überhaupt nicht repräsentativ für wie das Spiel wirklich klingt.
Spaß mit Modular Synthesizern.
Ja, sondern es klingt so.
Ja. Antithema zu Senua quasi.
Antithema zu Senua, spooky und so ein bisschen nach Twin Peaks, finde ich. Animal Well. Wie bin ich darauf gekommen, dass wir über Animal Well sprechen wollen? Ich habe es überall in irgendwie Podcasts gesehen, Blogs, US-Seiten haben alle geschwärmt über Animal Well. Und ich glaube, der Grund war unter anderem, dass das erste Spiel ist, das gepublished wird von einem YouTuber.
Aha.
Namens Donkey, Video Game Donkey, weiß nicht, ob du den kennst, der macht so Comedy-Videos über Spiele, der macht sich lustig über Spiele, ja. Der ist lustig, so, das okay. ist ein lustiger okay. Typ ja. Und der hat vor einer Weile ein eigenes Videospiel-Publishing-Label gegründet und hat gesagt, so, ich mache jetzt auch Videospiele, mache ich jetzt einfach. Und das ist das erste Spiel, das quasi von seiner Firma gepublished wird. Gemacht wird das von einem, oder das von einem einzigen Menschen, Billy Basso heißt der. Der hat irgendwie 6 Jahre seines Lebens an Animal Well gearbeitet und das ist jetzt rausgekommen. Und dann fahren Leute total drauf ab. Ich habe Vergleiche gehört von wegen, das ist wie Outer Wilds. Dieses Spiel ist wie Outer Wilds und Oprah Dinn. Und also das ist, also wenn du sowas magst, dann magst du auch Animal und Fez und so.
Und also Fez, okay.
Ja. Und ich dachte,
aber die anderen beiden Vergleiche sind schon wild.
Okay. Das ist krass, das muss ich mir anschauen. Und also auf den ersten Blick ist es das nicht.
Ha, surprise.
Ja.
Wenn man Wildspiele mit Spielen vergleicht, ja. Die also schon unter sich mit nichts miteinander zu tun haben, also, dann okay, verstehe.
Wie hast du es, also du hast es ja auch so ein bisschen angespielt, ja. Wie hast du es erlebt, was für ein Spiel hast du es wahrgenommen, als du es gespielt hast? Wie also sieht es aus und was tut man da?
Also es hat natürlich sofort einen großen Pluspunkt, weil es diese Pixel-CRT-Grafik hat, also wie so ein alter Röhrenmonitor, wo die einzelnen Pixel ein Phosphorleuchten haben. I'm a sucker for this.
Ja.
Und sozusagen auch die Spielfigur ist ein Ding, ein Ball?
So ein runder Blöps.
Blöps. Ein Blöps, ja, ein Blöps. Der Blöps kann springen.
Ja.
Genau. Das war's. Der kann Dinge einsammeln und benutzen.
Ja.
Ja. Und dann bist du in so einer Welt, wo man schon relativ, also ich dachte erst, es ist ein Metroidvania.
Ja.
Also im Sinne von, hier sind Dinge, da kannst du dann später mit einem Doppelsprung hinkommen.
Aha.
Und dann bin ich ganz schnell an den Punkt gekommen, wo ich so dachte, oh, ich hasse diese cleveren Indie-Spiele. Wo du bist so zwei Bildschirme weit. Das Aha. Spiel erklärt dir nichts. Und du denkst so, ja, I don't know. So, weißt du, und vielleicht bin ich irgendwie alt und gemütlich geworden, aber ich hasse das. Also ich hasse das. Wenn dir das Spiel, also das war wirklich, es gibt, du kommst rein am Anfang, kommst in einen Raum, da gibt es drei Schalter.
Ja.
So, es gibt einen Schalter, den kannst du relativ offensichtlich erreichen, über eine Plattform, die du aus dem Wasser kurbelst. Mhm. Wenn du das gemacht hast, dann kommst du nicht mehr zurück. Dann kommst du nicht mehr zurück und musst einen Spielstand laden.
Nein.
Warte. Gerade angefangen. So. Yeah. Spielstand laden. What the fuck? Mhm. So, und dann wenn du so frustriert Sachen rausprobierst, kriegst du irgendwann mit, es gibt so geheime Eingänge, die muss man finden und dann kommt man auch weg, wenn man diese Plattform versenkt hat. Und das, da bin ich so, also boah, ja super klug, der Spieler muss es selber entdecken, aber ich, weißt du, so Das, dieses ist dein Spiel, bei dem Dinge versteckt sind. Du wirst weiterkommen, wenn du danach suchst. Was ist das? Wenigstens das. Aber nein, ich bin ein super kluges, cooles Indie-Spiel. Ich sag dir nicht, worum es geht.
Nee, und das ist das ganze Spiel. Also das ist das ganze Spiel. Und
ja, aber das ist nach dem ersten Mal, das ist okay. Ja, ja. Verstehst du? Wenn du das erste Mal sozusagen, dann ist sozusagen klar, okay, wenn ich nicht mehr weiterkomme, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich versuchen muss, was nicht offensichtlich ist. Dann ist das Konzept klar. Aber ich hasse diesen ersten Moment.
Mhm. Hast du es dann darüber hinaus geschafft?
Ja.
Hast du es in den Hauptraum geschafft? Zu den Tierstatuen, Markus?
Nee.
Okay.
Ich bin bis zum zweiten Telefon gekommen, um die Leute jetzt völlig zu verwirren.
Okay, gut, also ich erzähle vielleicht, weil ich habe die Credits gesehen in diesem Spiel, aber ist damit nicht durchgespielt. Kommen wir gleich zu.
Ja.
Also, die Idee ist, du bist dieser Flurps und du läufst durch diese unerklärliche Welt, die ich weiß nicht, also es ist Animal Well, es ist, weiß nicht, der Brunnen der Tiere, ich weiß es nicht, es ist eine komische Höhlenlandschaft, in der Tiere leben, diverse. Mhm. Und du weißt nicht, was du tun sollst. Mhm. Also das Spiel sagt dir nicht, was dein Ziel ist. Mhm. Das Ziel ist, es sind auf der Minimap so Flammen markiert und offensichtlich heißt das, dass man zu diesen Flammen gehen soll. Und diese Flammen markieren Flammen, die man einsammelt.
Mhm.
Und dann wieder zurückbringen muss wahrscheinlich irgendwo hin. Mhm. Aber das ist auch, also das muss man sich schon erarbeiten. Mhm. So, weil ansonsten am Anfang wusste ich auch nicht, was man da tun soll.
Ja.
Und du hast am Anfang auch, genau, auch keine Fähigkeiten außer Hüpf und Einsammel.
Und was so frustrierend ist, ist, dass es gibt so Holzplattformen,
die
sind halt in jedem fucking Spiel.
Ja.
In jedem Spiel sind das Plattformen, da kannst du drauf springen, da kannst du aber auch drunter springen, also im Sinne von sozusagen eine Ebene tiefer.
Mhm.
Das geht nicht. Und du weißt halt nicht, geht es nicht, weil es nicht geht? Geht es nicht, weil es ein Metroidvania ist und du die von Plattform runterspringen Fähigkeit später kriegst? Oder bist du einfach zu doof, den Controller zu bedienen?
Ja, es ist am Anfang, also es ist frustrierend obtus und frustrierend verwirrend am Anfang, weil es gar nichts wird kommuniziert, nichts. Ja. Es ist einfach. Du bist einfach der Flurps und weiß ich nicht. So, und wenn man sich aber da so durchbeißt, dann wird es einfach noch verwirrender. Weil man findet dann Gegenstände.
Der Feuerwerkskörper habe ich noch gefunden.
Okay, der Feuerwerkskörper. Der Feuerwerkskörper ist der erste Gegenstand und das ist der eingängigste Gegenstand, weil dann gibt es gelegentlich so Geistergegner, die plötzlich erscheinen und gruselige Geräusche machen. Dann wird das Spiel total gruselig plötzlich. Ja, du gehst irgendwo rein und du denkst, das ist so ein süßes Indie-Pixel-Plattformer und dann macht es dir total Angst, weil da so ein Geist ist und dich verfolgt. Und da kannst du so einen Feuerwerkskörper werfen und den dann vertreiben, wenn du die richtige Taste
findest. Ist das schon Cultural Appropriation?
Das weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Naja, später findest du ein Jojo.
Okay.
Ist das Appropriation von Kinderkultur?
Ich weiß es nicht.
Naja, nein. Und dann findest du Gegenstände. Und der erste Gegenstand, den ich gefunden habe, war ein Stab, der Blasen macht. Also so Bläschen, so Luft, so Seifenblasen im Prinzip. Und ich war so, weil das macht einfach nur so, du machst so ein blub, blub, blub und dann steigt das auf. Und ich war so, hä? Aber dann, wenn man so ein bisschen rumexperimentiert, merkt man, ich kann auf diese Seifenblase, kann ich ja drauf hüpfen.
Mhm.
Und das kann ich benutzen, um irgendwo weiter zu hüpfen. Mhm. Und manchmal kommt man dann an Stellen, wo dann irgendwie ein Schalter unter so einer Holzplattform um die Ecke ist und dann irgendwo und dann also quasi so, in so einem Tunnel ist ein Schalter und bist so, hey, ich kann da nicht runterhüpfen. Mhm. Und wie komme ich da dran? Keine Ahnung. Und dann findet man Stunden später einen Gegenstand, der das mit dem, was man das machen kann, wenn man versteht, wie man ihn einsetzt. Mhm. Und so ist das die ganze Zeit. Also man findet dann ständig irgendwelche Tools, die man irgendwie einsetzen kann und auf unterschiedliche Arten und Weisen einsetzen kann. Ich, mach noch ein Beispiel für so ein Tool, das man findet. Man findet irgendwann eine Frisbee. Eine Frisbee. Und die Frisbee kann man werfen und dann fliegt die weg. So. Aber diese Frisbee kannst du dann irgendwann zum Beispiel gegen Schalter werfen. Und dann Schalter betätigen, die irgendwo weiter weg sind. Aber es gibt ja auch diese Tiere, die man trifft. Später trifft man zum Beispiel, am Anfang trifft man so ein Eichhörnchen und das läuft völlig weg. Und später trifft man zum Beispiel einen Hund und denkt, oh, ein Hund. Dann geht man zum Hund und der Hund beißt dich und schleudert dich umher in seinem Maul und du verlierst Leben. Aber wenn du so eine Frisbee hast und denkst, was mögen Hunde? Hunde mögen doch Frisbees. Und eine Frisbee wirft, dann hüpft der Hund, fängt die Frisbee, spielt mit der Frisbee und du kannst gefahrenlos am Hund vorbeilaufen.
Also mein Verdacht ist, dass das Beste, was ich über das Spiel sagen kann, ich glaube, es kann ganz gut sein, wenn man Zeit und Geduld dafür hat. Mhm. Ist es denn, also, und so eine Spiele funktionieren ja nur, wenn sie in regelmäßigen Abständen so einen Moment, boah, bin ich clever.
Aha.
Oder boah, ist das Spiel clever und im Besten sozusagen sind die beiden Momente immer dasselbe. Leistet es das?
Ja.
Okay.
Also Tatsache, wirklich. Also das und wirklich krasse, weirde Überraschungen, also in der Spielmechanik. Also noch so ein kleiner Spoiler, der mich wirklich total abgefuckt hat. Es ist eigentlich alles in diesem Spiel ist ein Spoiler, weil man könnte auch sagen, man möchte nichts darüber wissen und möchte einfach nur kalt hereingehen und so,
Dann springt vor, zu Baldur's Gate.
Aber genau. Ich habe ja die Hunde erwähnt. Und dachte, okay, mit einer Frisbee kann ich so einen Hund ablenken. Und dann trifft man irgendwann so einen roten Hund und ich werfe ihm eine Frisbee, er ist abgelenkt und ich bin so, hahaha, ich laufe weiter, gehe in so einen Tunnel rein. Plötzlich verändert sich die Musik, die wird gruselig und ich sehe, wie der Hund in diesen Tunnel reinkriecht. Und hinter mir herkriecht und das ist ein Dackel. Holy shit. Holy shit. Und dann war ich so, boah, Hunde können in den Tunnel rein. Ja, so Dinge lernt man dann ständig und und ich muss sagen, so wenn man das Spiel als Spiel begreift über ich möchte da so vier Flammen einsammeln und irgendwas damit machen und dann das Ende des Spiels sehen und dann irgendwann die Credits, dann ist das wirklich ein schönes Puzzlespiel. Also das ist wirklich so ein schönes Puzzlespiel.
Also ja, aber was ist der Grund für den krassen Hype? Aha. Also weil das ist ja ein gutes Spiel, glaube ich. Also das kann ich glauben, aber ist jetzt nicht so mega.
Ja, an dem Punkt war ich dann auch so, okay, ich verstehe jetzt aber den Hype nicht. Ja. Und der Hype ist, es gibt im Spiel auch Eier.
Ich habe ein grünes Ei gefunden.
Ah, dann hast du schon eins von 64 Eiern gefunden. Ja, also im Spiel sind 64 Eier versteckt, die du einsammeln kannst. Und die sind quasi versteckt hinter optionalen Puzzlen, die du nicht alle lösen musst, um die Credits zu sehen.
Oh Gott.
Aber
ich bin so müde.
Okay, und diese Eier, dann haben quasi, nachdem die Leute das Spiel durchgespielt haben, bis zu den Credits, haben dann Leute angefangen, diese Eier zu suchen. Wie kriegt man alle Eier? Wo sind die Eier versteckt? Wie löst man die Puzzle, die immer komplexer werden, um diese Eier zu kriegen? So, das ist dann quasi nochmal so eine Ebene, die Leute irgendwie spannend finden. Und dann gibt es noch eine Ebene darüber, weil es gibt nicht nur die Eierpuzzle. Im Spiel sind noch ganz, ganz viele andere Puzzle versteckt. Puzzle upon Puzzle upon Puzzle, Puzzle in Puzzle. Also es gibt dann so Puzzle, für die Leute auf einem Discord-Server zusammenarbeiten mussten und kommunizieren und weil die Spieleversionen unterscheiden sich wohl auch manchmal, also quasi jedes Spiel hat ein bisschen was anderes drin, was so Symbole angeht und dann muss man die kombinieren und dann gibt es Geheimnisse und andere Geheimnisse und Codes, die man knacken muss. Also es ist wirklich so ein Metaspiel wird das dann.
Ja.
Ich habe nichts davon gemacht.
Ja, okay.
Ich
bin überrascht.
Also ich war dann auch irgendwann so, ich mach das müde. Ich wollte das dann auch, also ja, ich finde das cool, aber das hat, ich fand, das ist mir zu viel. Und ich glaube, dass das, wo ich dann vom Hype-Train ausgestiegen bin, wo ich quasi den Stopp, fahrt weiter, aber ich war, wo ich gemerkt habe, naja, okay, also Es gibt diese ganzen Geheimnisse, aber jetzt im Gegensatz zu sowas wie Outer Wilds, ne, diesem Spiel, wo man dieses Universum erkundet. Und
was sich alle 20 Minuten resette.
Ja, also das ist so toll, ne? Und dann lernt man irgendwie dieses Universum und die Geschichte und die Charaktere. Hier gibt es keine Charaktere.
Aber Tiere.
Es gibt Tiere, die sind süß und interessant und gruselig, aber die Tiere haben jetzt keine gigantische Backstory, die man erfährt. Oder also keine, die mich jetzt jedenfalls spannend irgendwie weiterspielen ließ oder so. Und ich glaube, die Geheimnisse, ich habe mich hart spoilen lassen von allem, was man so im Spiel dann freischaltet. Die Geheimnisse sind jetzt auch nicht, dass das Spiel dann plötzlich irgendwie ganz nochmal was ganz anderes kommuniziert und bla, sondern es ist wirklich, also die Puzzle sind des Puzzlens willen da. Und wenn man es liebt zu puzzeln und irgendwie Geheimnisse aufzudecken.
Das erinnert mich tatsächlich sozusagen, obwohl das vom Spielprinzip gar nicht so viel damit zu tun hat, aber ein bisschen an Baba Is You. Von der Faszination her. Oder?
Ja.
Sozusagen, das, also man wird es wahrscheinlich nicht durchspielen oder hier, also Credits schon, aber sozusagen nicht. Aber man kann, wenn einem jedes Mal das einzelne Puzzle für die Genugtuung reicht, dann wird man damit Spaß haben, solange man den Puzzlepass hat. Und dann ist es aber auch okay, wenn man irgendwann sagt.
Ja. Aber ich habe dann wirklich, also weil ich habe mit was anderem gerechnet und ich bin auch ein bisschen verwirrt über den Hype. Also ich
das ist doch so geil, oder?
Ich fand's,
werden wir einfach alt.
Ja, ich fand's nicht schlecht. So, ja. Ich hatte voll Spaß mit den Puzzlen.
Ja.
Und es war ein schönes Puzzlespiel. So ein schönes Puzzle-Pixel-Jump-Run-Dings. Super. Aber ich habe dann wirklich nicht diesen harten Hype verstanden.
Ja, aber ich finde das total interessant, weil du ja vorhin auch Fest gesagt hast.
Ja.
Und Fest ist ja Phil Spencer?
Nee, Phil Fish.
Phil Fish. Und ich finde das interessant, weil für mich hatte das Spiel, als du gerade gesagt hast, es hat einen Typ entwickelt, der so, ja, that fits, ne, im Sinne, das ist halt so ein Autorenspiel irgendwie. Und ich fand das ganz interessant und ich finde das eigentlich total fröhlich, weil bei so Spielen wie Fest war es ja immer, oder Braid, ne, das waren schon tolle Spiele, aber es waren schon auch das Spiel von Jonathan Blow.
Ja.
Oder von Phil Fish, das war also die Gestalt war immer wichtig. Und ich finde, das hat so einen ähnlichen Duktus des Autorenspiels, aber ohne, dass es diesen riesigen Namen dann da gibt, sondern das steht für sich. Und das finde ich eigentlich geil. Mhm. Ich liebe es, dass es diesen Hype gibt, aber dass es diesen Hype wegen des Spiels gibt, nicht weil es einen, wie sich 10 Jahre später herausstellt, toxischer Spiele-Dude gemacht hat.
Ja.
Ich finde es eigentlich auf dieser Metaebene finde ich sehr gut, obwohl ich gar nicht viel gespielt habe. Auf der Metaebene mag ich es sehr.
Ja,
Und CRT-Grafik.
Ja, ich glaube, der Mensch, der das gemacht hat, Billy Basso heißt der. Also der hatte also noch ein bisschen Hilfe auch von anderen Leuten. Also es gibt zum Beispiel so einen Typen, der irgendwie beim Business-Gedöns geholfen hat, Dan irgendwas.
Niemand macht das immer ganz
allein. Ja, aber er hat schon also irgendwie Jahre seines Lebens an diesem Spiel gearbeitet und diese Geheimnisse versteckt und auch irgendwie gesagt, so ich glaube nicht, dass das, also es wird Jahre dauern, bis hier alle Geheimnisse, hat 2 Wochen gedauert.
Ja.
Hat 2 Wochen gedauert, bis irgendwie verrückte Internet-Freaks das alles sofort.
Ich schätze nicht die verrückten Internet-Freaks.
und ich weiß nicht, ich find's auch schön, dass es existiert. Und ich habe so ein bisschen geguckt, irgendwie unter Videokommentaren in Steam und sowas, wie Leute irgendwie, also wie das so eine kleine Community aus so Puzzle-Freaks geschaffen hat, die zusammen gepuzzelt haben. Dann hat jemand gesagt, ja, ich habe übrigens beigetragen, dass wir verstanden haben, wie die Igel funktionieren. So, ja, schön. Das ist eine schöne Erinnerung für dich, dass du der Igelmensch warst. Ja, toll. Geil. Ich war da nicht dabei und ich hatte auch irgendwie keine Aspiration, da dabei sein zu wollen. Aber ich finde es schön, dass das irgendwie so vielen Leuten was gegeben hat. Also ja, ich vermisse die Outer Wildsigkeit. Und
ich finde den Vergleich total wild, weil der hat nichts damit zu tun eigentlich.
Nee.
Also ja, du entdeckst Dinge in der Welt.
Ja.
Aber
Und
das ist ja quasi fast wie Hellblade auch.
Ja. Ja, und ich glaube, die Idee ist so von wegen, ja, wenn du weißt, also quasi später am Ende des Spiels wirst du auf Dinge am Anfang des Spiels anders gucken, weil du dann verstehst, was sie bedeuten und so. Ja. Okay. Aber ich glaube, ich brauche da so ein bisschen mehr Story, mehr quasi wirklich geschriebene Charaktere und so. Ich weiß nicht, vielleicht verkenne ich einfach total das Genie und dieses Spiel erzählt eine viel tiefsinnigere Story. Aber ja, es hat einen Dackel. Es hat einen Frisbee. Es hat wirklich lustige Tiere. Ja. Ich habe mich wirklich ständig über die Tiere gefreut. Es ist wirklich ein cooles, merkwürdiges Spiel und es hat einen komischen Sound, der ständig so, der so ist. Und dann ist man so, was mache ich mit dieser Frisbee? Hä? Warum ist da ein Dackel?
Frisbee. Drogenspiel schon auch.
Schon auch, ja. Ich lag mit dem mit Steam Deck auf der Couch und war so. Und gelegentlich.
Nice. Der Dackel. Frisbee, Tummel.
Okay, ja, das war Animal Well. Das ist alles, was ich zu Animal Well sagen kann und möchte. Und du hast es schon erwähnt, wir wollen. Du spielst wieder Baldur's Gate. Ich freue mich so sehr, du spielst wieder Baldur's Gate.
Ich bin ja nicht so mega doll anfällig für so Phantom, aber ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, so Baldur's Gate 3, I'm all in.
Ja.
Habe den Vinyl Deluxe Soundtrack bestellt. Ich habe auch eine Physical Edition von dem Spiel bestellt.
Geil.
Ich spiele es auf dem PC für die Playstation. Die ist angekommen. Dann nutze ich diesen Moment, um mich mal von meinem Shadowheart-Dilemma erstmal zu verabschieden und den Dark Urge.
Mhm.
Und wir planen ja noch mit Ina einen vollständigeren Baldur's Gate 3. Ich bin jetzt wieder in so ein Problem reingelaufen.
Mhm.
Und zwar folgendes. Der Dark Urge, das ist ja der Charakter in Baldur's Gate 3, der es einem erlaubt, mal so richtig böse zu spielen, weil das ein Charakter hat so Mördergedanken.
Mhm.
Und dann habe ich, was willst du spielen? Dann war ich so, ich habe eigentlich Lust, also nochmal durch diese Welt, aber mir nicht so viele taktische Überlegungen beim Kämpfen machen zu müssen. Also habe ich mir einen Machine Gun Warlock gemacht.
Mhm.
Das ist eine kurze Erklärung. Der Warlock ist eine Zauberer Charakterklasse in Baldur's Gate 3 und in D&D und er hat dann sogenannten Cantrips und Cantrips zeichnen sich dadurch aus, dass man die beliebig oft ohne Ressourcenverbrauch zaubern kann und der hat den Eldritch Blast, das ist so ein kleines Geschösschen eigentlich, das macht so ein bisschen Schadenchen und der Build dieses Charakters dreht sich nur darum, diesen Cantrip, den man beliebig oft machen kann, also im Kampf nur einmal pro, aber man kann ihn halt beliebig oft.
Aber wenn du Multiclass zum Sorcerer kannst du.
Ne, machst du, genau, das ist Teil, das ist Teil des Konzepts.
Mhm.
Du machst so ein bisschen Warlock, lernst einen Eldritch Blast, machst den Eldritch Blast stärker und dann lernst du Sorcerer, weil der Sorcerer viel kann wie Dinge nochmal machen. Dinge doppelt machen, Dinge schneller machen, sich schneller machen, um mehr Dinge machen zu können, also mehr Eldritch Blast. So. Und das Ding ist, es gibt natürlich für seinen Build auch bestimmte Ausstattungsgegenstände. Mhm. Und das ist im Fall des Machine Gun Warlock die Potent Rope, die mehr Eldritch Blast, die macht, dass der Eldritch Blast mehr Schaden macht. Und zwar on top auf dem Mehrschaden-Skill, den du eh schon hast als Machine Gun Warlock. Der wird dir verliehen von Alphira am Ende, in der Mitte von Akt 2. Alphira allerdings ist jemand, die mit dem Dark Urge, das will ich jetzt nicht spoilern, eine Begegnung hat.
Mhm.
Und das kann man sozusagen so cheesen. Also du kannst Dinge tun, die machen, dass Alphira trotzdem noch da ist und dann jemand anders unter dem Dark Urge leidet. Weil wenn Alphira weg ist, keine Potent Rope.
Mhm.
Das habe ich also gemacht.
Und die hat sie auch nicht einfach so im Inventar, sondern
das ist eine
Belohnung, die dir später geben kann.
Mhm. Genau. Mhm. So, du musst halt bis Akt 2, also vorher keine Potent Rope. Und dann ist mir aufgefallen, das geht gar nicht, weil es gibt in Akt 1 eine Entscheidung, Druiden oder Goblins.
Mhm.
Und wenn man böse spielt, ist auch die Entscheidung klar, Goblins.
Mhm.
Das heißt, Tieflinge tot.
Mhm.
Alle.
Yep.
Auch Alphira. Es gibt also keinen Weg, einen Dark Urge, Dark Urge Machine Gun Warlock mit Potent Rope zu spielen, der böse ist.
Also der wirklich komplett böse ist.
Ja.
Wobei diese Goblin oder Druidenhain-Sache, ich spiele auch gerade einen Dark Urge und ich habe mit den Goblins den Druidenhain überfallen und ich will nicht zu viel spoilen, aber das war dann auch der Moment, wo ich aufgehört habe, weil ich nicht mehr konnte.
Wirklich?
Weil ich so, ja.
Ich fand diesen Moment sehr gut. Also vielleicht sollten wir darüber dann mit Ina sozusagen genau sprechen. Also wo sind die Grenzen des eigenen Dark Urge?
Ja.
Aber was ich so, und ich jetzt stehe ich sozusagen, also stand ich vor der Entscheidung, diese Shadow hat mich plötzlich verlassen, weil ich in einem Kampf war sie tot und dann war sie sauer, weil sie eine Entscheidung nicht treffen konnte. Ich so, lade ich das nochmal, weil klingt es eher wie ein Bug oder nehme ich es als Geschichte? Und jetzt bin ich wieder im Moment. Also eigentlich, ich will schon richtig böse spielen, ja, ja, einfach ja, um zu sehen, wie das ist. Aber eigentlich will ich ja auch eine Potent Rogue.
Mein Problem, ich wollte übrigens auch mit meinem Dark Urge Run, habe ich auch so bestimmte Builds aus dem Internet befolgt und so. Und das hat mich auch nochmal völlig in den Irrsinn getrieben, wo ich ständig Stimmen gehört habe. Nein, wo ich, ich war dann so unsicher, was ist das Richtige? Weil ich wollte einen Sorcerer spielen, aber dann war ich so, sollte ich einen Multiclass-Sorcerer spielen? Ja. Welche Multiclass ist dann? Dann sagen Leute, einige Leute sagen so und andere Leute sagen so. Ja. Und dann war ich so, hätte ich gerne so einen Dragonborn. Ich hätte gerne so einen Drachentypen. Ja. Und dann sagen Leute, Drachentyp ist nicht so gut, der ist nicht so stark, andere Hintergründe sind besser, nimm lieber einen Drow oder nimm lieber das. Und dann war ich so, ich will eigentlich so einen Blitzzauberer machen. Und dann sagen die Leute, nehm auf keinen Fall den Blitzzauberer, nimm den anderen, weil das ist besser und dann brauchst du dieses Item. Ich war so, ich will einen Blitzzauberer. Und dann fand ich so frustrierend quasi, was das Optimale ist, was das ist. Das hat irgendwie mich so sehr dann frustriert, was dann an jedem Punkt die optimale Entscheidung ist, dass ich das auch nochmal frustrierend fand. Also dann denke ich mir, vielleicht sollte man auch einfach eher so ein Narrativ spielen, einfach machen, was man möchte.
Genau, ich bin jetzt genau an dem Punkt, dass ich so denke, wahrscheinlich fuck this shit. Der Nagato ist einfach böse, es gibt halt keine Potent Rogue. Ja. Die Leute werden sich schon irgendwie umbringen lassen.
Ja.
Die andere Überlegung, die ich habe, ist vielleicht umskillen, weil ich möchte in diesem Run zusammen mit Shadowheart, Astarion und Mintara spielen.
Mhm. Ja.
Was einem da fehlt, ist so ein richtiger Tank.
Ah.
Man kann sich das zurechtskillen, Mintaras Paladin, Shadowheart ist Cleric, da geht schon was.
Ja, ja.
So, und gerade wenn man Eldritch Blast hat, aber ich dachte so, vielleicht, so, aber andererseits, also ich dachte sagen, vielleicht einfach so Tanky Tank.
Ah, ja.
Andererseits, das ist ein Drow aus der Unterwelt, der gekommen ist, um Unheil anzurichten. Die haben nicht so richtig, Drow, ein Plattenpanzer.
Ja.
Naja.
Du kannst ja so einen Geschicklichkeitskrieger spielen.
Ja, aber dann hast du ja, das ist ja auch kein Tank dann.
Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
So, dann kann ich, weißt du, dann ist es wieder der Geschicklichkeitsspieler ist ja der Rogue, den ich im ersten
Jahr. Ja, stimmt.
Aber andererseits könnte ich dann den Machine Gun Warlock als im dritten Durchlauf, den ich auch plane, zusammen mit Karlach und Will.
Ah, ja.
Den ich mittlerweile gefunden habe, da hatte ich so einen kleinen Gnom als Machine Gun.
Oh, ja.
Wäre schon auch lustig.
Ja, das wäre lustig.
Oder?
Ja, das wäre lustig. Ich möchte einen Mönch. Aber okay. Okay, reden wir ein andermal drüber. Lass uns mal zum Ende kommen. Und zwar wollten wir noch ein bisschen gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer uns so geschrieben haben. Oder auch Kommentare kommentieren.
Genau, ich möchte sozusagen einen Kommentar, der kein offizieller Kommentar, aber eine lustige Geschichte. Ja. Wir haben in einer der letzten Folgen über Harold Hollywood gesprochen.
Ja.
Und wir haben beide erzählt, dass das Spiel so müde macht.
Ja.
Weil es so betulich ist.
Ja.
Einem Freund von mir, und ich sage jetzt nicht seinen Namen, also viele Grüße, du weißt, du hörst den Podcast auch, weißt, wer meinst, ich weiß aber nicht, ob du damit einverstanden bist, wenn ich jetzt den Namen sage, deswegen sage ich ihn nicht, hat mir erzählt, er hat auch das Spiel sozusagen immer wieder gespielt und das war halt echt so ein ins Bett-Schicken-Geschichte nur mit dem Spiel und irgendwann ist er aufgewacht und hatte das Spiel im Schlaf 2 Stunden gespielt. Und hatte aber so Erinnerungen, so ganz wilden Traum mit U-Booten und Horizon Forbidden West-Elementen. Das ist ganz, ganz fantastisch. Also ich,
wie cool.
Vielleicht ist das die Art und Weise, wie Harold Hollywood wirklich gespielt werden soll.
Vielleicht ist das auch ein neues Genre, also quasi das somnambule Spiel.
Ich habe gerade ein Fremdwort gesucht, danke, das somnambule Spiel, ja, fantastisch. Also viele liebe Grüße, fantastische Geschichte.
Wow, wundervoll. Wir hatten am Anfang gesagt, dass sich ein Hörer wünscht, dass wir aufhören zu...
Easy, viele Grüße... Easy hat auf Mastodon gefragt, wie viel kostet es eigentlich, dass ihr aufhört zu singen?
Mhm. Dann würde ich sagen, wie viel bist du gewillt zu zahlen? Wie viel sind andere gewillt zu zahlen?
Ich wollte gerade sagen, meine Idee war ja sozusagen, also es gibt so eine Art Wettbieten.
Ja.
Ihr werft einfach sozusagen, eine Banküberweisung steht im Post, ihr überweist mit in die Fresse singen oder in die Fresse Schnauze halten oder so, was kurz, in die Fresse stumm oder in die Fresse singen, wir zählen das aus, bevor wir die nächste Folge aufnehmen und je nachdem, wer mehr gespendet hat, los geht's.
Okay, so machen wir das. Dann haben wir noch ein paar Kommentare bekommen.
Warte.
Oh.
Ja. Juristische Frage noch.
Ja.
Als was zählen die Spenden, die jetzt schon eingehen? Ich würde ja sagen, die zählen für singen, weil,
weil
Leute, die uns jetzt unterstützen, aber
das
wir singen.
Das finde ich jetzt irgendwie sehr, dann ist es schon sehr stacked.
Okay,
dann gegen, also für, so, also insofern.
Okay, ja. Also wir zählen nur singen gegen stumm.
Nur singen gegen, nur singen. Okay. Es kann ja auch ein Kleinstbetrag sein.
Ja, genau. Ja. Also wenn Easy jetzt irgendwie einen Cent überweist und niemand sonst mitspielt,
dann schweigen. Dann stimmt, dann schweigen wir in der nächsten Folge. Okay, gut.
So werden wir mega reich. Mega.
Okay.
Du sagst ja das manchmal, ich wäre der Fettoni der deutschen Games irgendwie. Ja. Sehen, aber
das
der
ist
wird
der,
Scheiß dagegen sein.
Das ist der Growth-Hack, von dem sie nicht erzählen. Genau. Okay, cool. Okay, dann haben wir noch ein paar Kommentare bekommen für die für die letzte Folge. Und zwar hat wir haben in der letzten Folge über das Amaze Festival gesprochen.
Ja.
Und dort nicht über ein Spiel gesprochen, was Thomas sehr gefallen hat, nämlich
Dungslinger,
ein Spiel über einen Mistkäfer, der einen an einer angekettet ist an einen großen Mistball.
Und ich finde es total lustig, weil ich bin da dran vorbeigelaufen.
Aha.
Und habe so gesehen, okay, so Pixel, glaube ich, Grafik, pff, Käfer, da, pff, nö. Aber Thomas war mega begeistert.
Mhm.
Der fand das wirklich gut.
Ja, Link dazu ist im Blog und packen wir, also in den Kommentaren von der letzten Folge und packen wir auch nochmal in diese Folge rein. Ich habe es leider zeitlich nicht geschafft, für diese Folge reinzuschauen, aber hole ich nach, weil das klingt wirklich cool. Und hat auch gesagt, wir sollten mal mit den mit Ash reden, die das auch mitgemacht hat.
Mhm.
Und wäre vielleicht auch mal sowas
für so eine Bonusfolge. Na.
Genau,
wie den Leuten heute das Geld aus der Tasche ziehen.
Voll.
Wie wir auch jede Scham langsam verlieren, oder?
Jegliche
Hättest du dir das vor 10 Folgen vorstellen können, wie unfassbar
korrumpierend
wir um Geld betteln.
Ja, das ist der wahre Dark Urge.
Ja. Und nächste Folge verkaufen wird dann Microsoft. Ist das noch Indie?
Ah, ja, und übernächste Folge wird es dann eingestellt.
Ja.
Ja.
Oh nee.
Cool. Genau, und ich hatte ja einen Newsletter geschrieben, wo ich mich, vielleicht auch nochmal ganz kurz, wir hatten ja letzte Folge auch nochmal ganz kurz erwähnt, dass wir vielleicht mal reden über No Rest for the Wicked, ein neues Spiel, was mich umtreibt. Und dann hat sich das so ein bisschen erübrigt, weil der Creative Director von totalen Mumpitz ins Internet geblasen hat. Und ich habe mich darüber ausgelassen im Newsletter und bin so, oh ey, fuck this shit, ich habe da keinen Bock drauf. Also auf
Spiele und den Menschen. Ich hätte dich ja vorhin gefragt, reden wir über dieses Thema? Hast du gesagt, nein? Mir war schon wieder entfallen, dass das ja natürlich im Newsletter steht, wo du ja gesagt hast, ich wollte eigentlich im Newsletter nicht über solche Sachen schreiben. Aber jetzt möchte ich wenigstens doch sagen, ich mache gerade aktive Cancel Culture.
Aha.
No Rest for the Wicked sah irgendwie, also nicht mein Case, aber irgendwie interessant aus. Aber der Typ, der den Holocaust-Vergleich, also der einen Holocaust-Vergleich gemacht hat zu angeblicher Cancel-Culture von woken Gamern, ist der Creative Director dieses Spiels.
Ja.
Und deswegen nein.
Ja.
Also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber von mir aus
klar. Genau, ich hab da auch knallhart die Lust danach darauf verloren. So, weil ich, na gut, aber genau, aber zumindest habe ich in diesem Newsletter ein Katzenbild untergebracht und das hat Christian gefreut und da habe ich mich auch sehr gefreut darüber, über Kommentare, die loben, sagen, hey, schöner Newsletter. Da schreibe ich auch über ein total süßes Spiel mit Katzen, Little Kitty Big City. Also kann man auch nochmal lesen, wenn ihr mehr über süße Spiele mit Katzen und Tieren hören wollt. Also hier war
ein
schrecklicher Dachs.
Ich möchte sehr gerne Map grüßen.
Ja.
In der letzten Folge haben wir, glaube ich, das Spiel Indica, oder habe ich das Spiel Indica mit Leberwurst mit Banane verglichen.
Ein, wie ich fand, sehr verstörender Vergleich.
Ja, Map hat es ausprobiert. Er hat auf Mastodon ein Foto gepostet von Leberwurst mit Banane. Und er sagte, ich habe dann gefragt, und wie war's? Und er sagte, weitaus weniger schlimm, als er vermutet hätte. Ich sage euch, da geht was.
Ja.
Vielen Dank für den Mut, das auszuprobieren und dann auch noch die Bereitschaft, das zu teilen. Es war mir ein inneres Leberwurst mit Bananenessen.
Ich finde interessant, dass dieser Podcast auch neue kulinarische Pfade beschreitet.
Genau. Apropos letzter Podcast.
Ja.
Wer jetzt immer noch lechzend vor dem neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzt, weil er sich fragt, welchen Charakter meinte Nina, den sie in so fröhlichen Farben und Formen beschrieben hat, es ist Chaos.
Es ist Chaos.
Und du hast ein Bild davon gepostet, ja, weil Hachiderm auf Mastodon auch danach gefragt hat.
Ja, und es war übrigens auch, ich habe dann weiter Hades 2 gespielt und war dann auch so, als Nina das beschrieben hat, war ich auch so, hä, was meint Nina da? Was ist das für, was denn, das habe ich noch nicht getroffen. Ja, so ein Schädel hat diese Figur in der Hand, weiß ich nicht. Und dann habe ich Chaos genommen und war so, okay, alles klar. Ja, okay, mega hot, wow, okay, ja, alles klar, super androgyn, krasses Outfit, einfach super cool. Bin auch dann jedes Mal, wo ich denke, jetzt mal kurz bei Chaos vorbeischauen, das ist ja ganz nett. Ja, also Hades 2 immer noch sehr cooles Spiel.
Joe Köller hat ein schönes Meme noch gepostet. Hades 1 was for the bisexuals. Now it's bisexuals time.
Ja.
Also anscheinend sozusagen die das Lechzen 2024 ist auf Hades 2 gerichtet.
Ja. Oh Mann, ja, da freue ich mich auch nochmal mehr Zeit mit zu verbringen. Okay, haben wir es?
Watson hat The Invincible, also völlig kontextfrei sozusagen, einfach nur, weil wir einen Podcast mit Klungland zu spielen sind, glaube ich, hat er empfohlen, man soll sich The Invincible angucken, eine Sci-Fi-Walking-Experience. Habt ihr noch nicht reingeguckt?
Muss ich auch nochmal machen. Steht auf der Liste.
Ja, okay.
Okay, dann bleibt uns eigentlich nichts weiter zu tun, außer unseren Super-Supportern zu danken.
Toriam, Roland, Nikolai und Daniel und der eine Neue, von dem ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den Namen sagen darf. Wir haben das gefragt, aber es kam keine Antwort. Aber danke. Spannend.
Vielen, vielen Dank.
Ist mir aufgefallen, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Supersupporter.
Krass.
Das ist mega krass.
Das ist so, ich finde das so schön.
Das ist so krass.
Es macht wirklich ein extrem wohliges Gefühl.
Als wir das Ding auf Steady gestellt haben, dachte ich so, einer. Aus Gag. So. Aber es ist echt.
Es ist wirklich, wirklich schön. Ja.
Ich hoffe, wir werden mit in die Fresse alt.
Oh. Vielen, vielen Dank euch. Yes. Und vielen Dank. Wir lesen uns im Newsletter auf Mastodon und ansonsten hören wir uns in 2 Wochen wieder.
So sieht's aus. Bis dann.
Bis Tschüss. Dann. Ciao, ciao.
Wir könnten auch noch im Outro singen.